Bevor ich predige, sage ich kurz was zu mir. Ich bin keine Pastorin, ich bin als Gemeindereferentin für pastorale Angelegenheiten angestellt und bin quasi jetzt, ich habe eine Rolle gewechselt. Ich bin seit 24 Jahren in meiner Gemeinde und seit September eben in der Rolle der hauptamtlich angestellten Person. Das ist ein bisschen schwierig, aber es geht einigermaßen. Wir haben keinen Pastor, sind gerade in einem Aufarbeitung- und Versöhnungsprozess und da werden wir jetzt dieses Jahr noch dran arbeiten und dann einen Pastor suchen. Als erstes wollen wir aber einen Jugendpastor oder Jugendreferenten suchen, damit die Kinder- und Jugendarbeit auf neue Füße gestellt werden kann, weil viele Mitarbeitende nicht mehr können oder keine Zeit mehr haben, wegziehen und so. Da haben wir gerade eine große Lücke und versuchen, das dann so zu machen, dass der Jugendreferent 100% oder 80% arbeitet und der Senior Pastor dann weniger. Mal gucken, ob das Modell funktioniert. Das sind wir noch am Überlegen. Ich habe für heute das Thema echt Dufte ausgewählt, weil das Bild mir gefällt vom Duft. Ich war über Pfingsten in Israel und wenn man da in Jerusalem zum Beispiel über den Lebensmittelmarkt, den Jehudamarkt geht, hat man so ganz verschiedene Dufteindrücke, weil dort die Gewürze nicht in so kleinen Döschen versiegelt sind wie bei uns im Supermarkt, sondern so üppig offen rumliegen und ihren überwältigenden Duft verbreiten. Und Gerüche und Düfte nehmen wir ganz direkt auf. Sie wecken Erinnerungen, auch Gefühle. Also ich habe das immer im Kopf, wenn ich um die Ecke von meinem Elternhaus zur Haustür umbiege, dann denke ich immer, früher habe ich gerochen, was es zum Mittagessen gab. Heute ist es nicht mehr so, aber die Erinnerung ist immer noch da. Düfte bringen uns Menschen zusammen oder auseinander. Die Beziehungsforschung sagt, dass wir Menschen andere sehr stark über den Geruch wahrnehmen und dann unbewusst entscheiden, ob wir jemanden riechen können oder nicht. Also mit ihm können oder lieber Abstand nehmen. Kann unser Leben und unser Glaube auch einen Duft haben? Je nachdem, wie wir uns geben, wie wir reden, wie wir reagieren, wie wir anderen begegnen. Das schauen wir uns heute an, weil Paulus eben dieses Beispiel in seinem zweiten Korintherbrief bringt. Dazu ein paar Duftspuren. Als ich mit unserem niegelnagelneuen Auto aus der Garage gefahren bin, bin ich rechts hängen geblieben. Der Stoßfänger vorne war abgerissen. Ich hatte Angst, meinem Mann das zu sagen, habe ihm dann angerufen von der Arbeit, habe gesagt, du, das Auto ist so und so kaputt. Er meinte dann einfach, du, es ist nur ein Auto, das kann man regeln. Und ich dachte, wow, wir haben jahrelang auf das Auto gespart, ich hätte anderes erwartet. Bei uns im Land, auch hier in der Gegend, gibt es Bauernhöfe, die haben einen Stand vor dem Haus mit Lebensmitteln drauf, mit Obst, Gemüse, Eier, sonst was allem und eine Kasse zum Bezahlen. Einfach so auf Vertrauensbasis. Finde ich auch Dufte. Jesus im Gespräch mit Nikodemus. Kann es sein, dass das nicht mehr doch. Jesus bekommt eine Frage von Nikodemus, der will mit ihm sprechen und er sagt nicht, also bei Nacht, das ist mir zu anstrengend, ich brauche meine 8 Stunden Schlaf. Nee, er nimmt sich Zeit für die Fragen dieses Mannes. Er nimmt sich Zeit, setzt sich hin und zeigt ihm Wertschätzung, Aufmerksamkeit. Und so predigt Jesus nicht nur, sondern lebt das, was er spricht. Das macht ihn doch glaubwürdig. Ein lebensspendender Duft, aus meiner Sicht. Schauen wir uns Paulus an, wie er das ausdrückt in 2. Korinther 2,15. Wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter den Menschen, ob sie daran glauben oder nicht. Denn uns geht es um Gott und um seine Liebe, die er uns in Jesus gezeigt hat. Wir sind für Gott ein Wohlgeruch Christi unter den Menschen, ob sie daran glauben oder nicht. Denn uns geht es um Gott und um seine Liebe, die er uns in Jesus gezeigt hat. Ich möchte diesen Vers in einen größeren Zusammenhang bringen, bevor ich ihn näher betrachte. Paulus hat die Gemeinde in Korinth gegründet. Er war 1,5 Jahre dort, sehr lange, hat dort gelebt, gearbeitet. Er hat diesen Menschen die Liebe Gottes gebracht, gepredigt und auch vorgelebt. Und wir können in der Bibel lesen, dass das ein hartes Stück Arbeit war. Er wollte eigentlich früher gehen, aber Gott hat ihn ermutigt, bleib da. Denn eine lebendige Gemeinde hat sich gebildet. Und Paulus hatte zu einigen sogar enge freundschaftliche Beziehungen. Die Gemeinde in Korinth war gesegnet mit ganz unterschiedlichen Menschen, vielen Begabungen, geistlichen Einsichten. Wow, war das dann ein wunderbarer Duft für Christus? Eher nicht. Die Korintherbriefe geben uns Einblick in ganz schön heftige Sachen. Extrem schwierige Gespräche, Missverständnisse, zerrissene Beziehungen, harte Diskussionen um Lehre und Lebensstil. Es gab einen Crash nach dem anderen. Stress, Streit, Lieblosigkeit im Umgang miteinander, Zersplitterung in unterschiedliche Gruppen. Man könnte sagen, das war ein Haufen von geistlichen Egomanen, eine Chaosgemeinde. Da hat einiges zum Himmel gestunken. Aber nichtsdestotrotz schlägt Paulus Herz für diese Gemeinde, weil sie Gemeinde Jesu ist. Und er sieht ganz großes Potenzial in dieser Gemeinde. Er wünscht ihnen Gutes und hält eben Kontakt durch Briefe. Und Paulus hat mehrere Briefe geschrieben. Der in der Bibel enthaltene 1. Korintherbrief antwortet auf konkrete Fragen, die die Korinther Paulus gestellt haben. Und der sogenannte 2. Brief, ein späterer, sehr persönlicher und offener Brief, zeigt Paulus Herz für die Gemeinde. Er möchte Dinge klären und daran erinnern, ich war bei euch als berufener Apostel. Jesus hat mich berufen, euch zu dienen. Und ich habe euch die gut duftende Botschaft Christi gebracht, die er die Gemeinde hat entstehen lassen. Und Paulus betont, dass er nicht aus Eigennutz oder um sich selber irgendwie darzustellen das gemacht hat, sondern einfach, weil er von Jesus den Auftrag bekommen hat. Und so grüßt er zu Beginn dieses 2. Korintherbriefes die Leser mit Gnade und Friede. Sei mit euch von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das ist die Grundlage, darauf stützt er sich. Gnade und Frieden von Gott, unserem Vater und von Jesus Christus. Sind das Zutaten für einen guten Duft des Evangeliums? Gnade und Frieden, ein Geruch, der gut und weit verbreitet werden kann. Ein Duft setzt sich ja immer aus unterschiedlichen Substanzen zusammen. Die werden vermischt und verbinden sich miteinander. Und so entsteht ein neuer Geruchseindruck. Also kann es ganz unterschiedliche Düfte und Gerüche geben, obwohl die Ausgangsstoffe dieselben sind. Und ich finde es ganz interessant, dass ein Parfum auf der Haut sich mit dem Schweiß, mit allem, was hier ist, verbindet und dann ein ganz einzigartiger Geruch entsteht, der einmalig ist für die eine Person. Ein einzigartiger Duft, eine einzigartige Mischung. Kann es beim Glauben auch sein, dass aus Gnade und Frieden in Verbindung mit unserem Leben eine ganz individuelle Mischung wird? Überleg mal, welchen Duft verbindest du mit dem Glauben? Bei dir? Bei anderen? Welchen Geruch würdest du deiner Gemeinde zuordnen? Vielleicht abgestandene und verbrauchte Luft, da müssten wir mal lüften. Ein miefiger Stallgeruch, der ab und zu in der Nase kribbelt. Oder eine blühende Wiese nach einem erfrischenden Regen. Oder wie ein Duft zum Aufatmen, der einen immer wieder neu belebt, wie aus einer belebenden Duftlampe. Schauen wir nach Korinth. Da gab es Gläubige, die beurteilten den Glauben der anderen streng nach dem, wie sorgfältig sie Regeln eingehalten haben, rituelle Handlungen vorgenommen haben oder ob sie sich zum Beispiel von Götzenfleisch ferngehalten haben. Das war für sie das Maß des Glaubens und die Erwartungen waren hoch. Aber ich frage mich, wie duftet die Liebe und die Gnade Gottes vermischt mit moralischen Vorstellungen und der Beurteilung nach äußeren Regeln? Ein strenges Verhaltenschristentum, könnte man sagen. Andere in Korinth haben gemeint, die eine richtige Lehre muss geglaubt werden, so wie ich das sehe und erkannt habe. Andere Ausprägungen des Glaubens galten damals als falsch. Nichts durfte hinterfragt werden. Und manche haben sogar Paulus kritisiert, er wäre ein falscher Apostel. Aber wie duftet Rechthaberei ohne Gesprächsbereitschaft? Oder das Ausspielen von verschiedenen Personen, die predigen oder eine Arbeit tun in der Gemeinde gegeneinander? Das ergibt doch ein Zerteilen der Liebe und eine Abschwächung der Gnade. Es gab auch in Korinth Gemeindemitglieder, die dachten, sie wären heiliger, tiefer im Glauben als die anderen. Sie hatten besondere Geistesgaben und haben sich was darauf eingebildet. Sie dachten, wir erfahren das Wirken des Geistes, ha, und die anderen nicht. Aber wie duftet es, wenn die unverdiente Gnade und Liebe Gottes mit Bewertungspunkten zugepflastert wird und unterschiedliche Gaben des Geistes gegeneinander ab- und aufgewertet werden? Das ergibt doch einen Glauben als Bühne für persönlichen Stolz und Selbstdarstellung. Und genau diesen Menschen in dieser Gemeinde schreibt Paulus, wir sind für Gott ein Wohlgeruch unter den Menschen, ob sie daran glauben oder nicht. Denn es geht uns um Gott und um seine Liebe, die er uns in Jesus gezeigt hat. Und so hält Paulus diesen Menschen einen Spiegel vor. Und er zeigt auf, nehmt das als Beispiel, was ihr von mir und von anderen mitbekommen habt. Ihr habt doch erlebt, dass wir nicht nur fromm daherreden, sondern das auch leben, was wir sagen. Uns geht es um die Liebe Gottes, die er uns in Jesus gezeigt hat. Schaut auf Jesus in allem. Seid stolz auf ihn und nicht auf euch selber. Denn Jesus hat die Vergebung in euer Leben gebracht. Er hat Vergebung ermöglicht. Schaut von euch weg, dann wird die Liebe und der Friede in eurem Leben greifbar. Jesus nimmt euch doch mit hinein in seine Duftspur. Ihr seid ein Wohlgeruch Christi. Wenn ich mir das durch den Kopf gehen lasse, frage ich mich, was für einen Duft verbreitet mein Glaube an Jesus, meine Haltungen, meine Einstellungen, meine Reaktionen, meine Worte? Haben andere Menschen durch mich wirklich eine Chance, Einblick in den Glauben zu bekommen, dass sie sich vorstellen können, wie gut es ist, wie toll, dass sie berührt werden von Jesus? Vom Apostel Münchens, dem Pater Rupert Mayer, der hat gelebt von 1876 bis 1945, wird erzählt, wer ihm begegnet ist, kam mit Christus in Berührung. Manche haben das so ausgedrückt, in seiner Nähe konnte man den Geist des Evangeliums einatmen wie einen lebensspendenden Duft. Ich finde es ein Riesenkompliment über diesen Menschen. Was war das für einer? Er hat klar aus einer Beziehung mit Gott gelebt. Im Ersten Weltkrieg hat er sich freiwillig gemeldet als Militärseelsorger, weil er festgestellt hat, die Soldaten brauchen geistliche Unterstützung. Er ist mit ihnen aufs Feld gegangen. Ab Ende der 1920er Jahre ist er für Religionsfreiheit in Deutschland eingetreten. und er hat kein Blatt vor den Mund genommen und sich klare Worte nicht verbieten lassen. Er hat weiter gepredigt, obwohl er ein Redeverbot bekommen hat in den 1930er Jahren. Und als 1935 die Organisation Caritas verboten worden ist, hat er sich demonstrativ vor seine Kirche in München gestellt mit so einer Sammelbüchse und für hilfsbedürftige Menschen gesammelt. Auch eine Art der Demonstration. Er hat Briefe geschrieben, hat viele Gespräche geführt. Bis zu seinem Tod im November 1945 stand er im regen Kontakt mit vielen Menschen. Und er sagte selber, von uns Christen muss Wärme ausgehen. Den Menschen muss es in unserer Nähe wohl sein. Sie müssen fühlen, dass der Grund dazu in unserer Verbindung mit Gott liegt. Wärme ausgehen ist wie ein Duft. Eine wunderbare Umsetzung, finde ich, aus dem Vers im 2. Korintherbrief. Ich schlage euch ein Experiment vor, das könnt ihr mal zu Hause machen. Wenn ihr Rosmarinkartoffeln machen wollt, könnt ihr ja also so einen Rosmarinzweig nehmen und ein bisschen über die Kartoffeln schwenken und so ein bisschen dippen und dann die Kartoffeln in den Backofen schieben. Würde das reichen, dass die Kartoffeln dieses Aroma wahrnehmen? Zweiter Versuch wäre, diesen Rosmarinzweig mit zu den Kartoffeln legen, mitbacken, Kontakt haben mit den Kartoffeln die ganze Zeit, damit sie durchdrungen werden von dem Aroma. Ich glaube, so ist es auch mit dem Wohlgeruch Christi. Ein bisschen drüber schwenken, ein bisschen dippen, hilft nichts oder nicht viel. Ich bin überzeugt, je tiefer und näher wir mit Christus verbunden sind, desto intensiver werden wir sein Aroma verbreiten, dass uns dann der Duft Jesu anhaftet. Und es muss gar nichts Spektakuläres sein, das kann einfach Zeit sein, die wir mit ihm verbringen, im Gebet mit Jesus Dinge durchsprechen, bereit sein, dass er uns was zu sagen hat, dass er in uns wirkt, uns immer wieder bewusst machen, er ist da in allem. Überall, jederzeit. Ihr könntet jetzt natürlich sagen, ah Petra, das weiß ich schon, habe ich schon oft gehört, das muss ich uns nicht mehr sagen. Aber dann würde ich zurückfragen, und? Ermutigt es dich für deinen Alltag, für deine Herausforderungen? Fühlst du dich belebt von der Nähe Jesu? Gibt es dir Zuversicht in deinen Haltungen, in deinen Reaktionen? Ich bin überzeugt, dass es am Mangel an Intimität mit Christus und dem fehlenden Willen, uns von Gott verwandeln zu lassen, liegt, dass oft so wenig oder gar nichts passiert in unserem Leben. Oder anders gesagt, wenn wir unsere Kraft und Orientierung aus dem Leben an Jesus beziehen, dann bewirkt Gott einen guten Duft, ein Neues, eine Bewegung in unserem Leben. Und in dem Leben der Gemeinde, die wir ja auch oft als eine Persönlichkeit sehen. Der Duft breitet sich aus nach und nach. Lass mich eine Geschichte von Jenny Allen erzählen, eine Pastorenfrau in Amerika. Sie hat selber Bibelausbildung gemacht und arbeitet in der Gemeinde ihres Mannes mit. Sie bekommt Kinder, alles okay, und sie schwimmt so mit allem mit. Es ist einfach viel zu tun. Alles gut. Irgendwann merkt sie, ich fühle mich ausgelaugt. Es ist alles plätschert so dahin, es ist alles so, buh. Das kann uns ja auch so gehen. Engagement in der Gemeinde wird bei uns, bei den Baptisten, ja sehr hoch gehalten. Jeder macht was und wer noch was macht, kriegt noch was dazu. Und man tut und macht. Es ist ja nicht schlecht, sich zu engagieren. Aber es kann sein, dass es uns davon abhält, die Gemeinschaft mit Jesus zu pflegen. Uns mal wieder in Ruhe zu überlegen, was ist dran, was ist vielleicht besser abzugeben. Jenny Allen ging es auch so. Sie hat gemerkt, ich bin so gewohnt zu leben, dass ich mir gar nicht mehr überlege oder mit Gott spreche, ob das so gut ist. Sie hat angefangen, mit ihrem Mann drüber zu sprechen, über die ganze Situation, über die Beziehung zu Jesus und auch mit ihm zusammen zu beten. Und eines Tages haben die beiden dann angefangen, ein ziemlich mutiges Gebet zu sprechen. Sie haben gebetet: Gott, wir werden alles tun, was du von uns willst. Alles. Sie haben es ein bisschen länger gebetet und waren bereit, Gott zu hören und dann auch die Dinge zu tun, die ihnen klar werden. Sie haben aber gar nicht gewusst, was auf die zukommt. Und Jenny schreibt, dass dieses Gebet ein Anstoß war für Veränderungen in ihr drin und auch in ihren Lebensumständen. Und sie haben erlebt, dass Gott ihnen Dinge gezeigt hat, wie diese Liebe und Gnade Gottes praktisch werden kann. Zum Beispiel ein Kind adoptieren. Also sie hatte da schon 3. Aber Gott hat ihr das aufs Herz gelegt, dieses Kind zu adoptieren. Situationen anders zu sehen. Dinge auch mal sein zu lassen. Und von da an hat sie erlebt, dass Glaube und Gemeinde für sie wieder eine Bereicherung war. Eine Bewegung und Lebendigkeit, einfach weil sie alles Gott anvertraut hat. Sie war bereit, dass Gott in ihr wirkt und durch sie. Sie hat sich auf Jesus fokussiert. Und so konnte er ihre geistliche Duftflasche quasi füllen. Eine interessante Begebenheit aus der Bibel: Die oberen Männer schicken die Tempelwache zu Jesus. Sie sollen ihn festnehmen. Er spricht da gerade im Tempel. Die Tempelwachen kommen zurück und sagen: Wir konnten ihn nicht festnehmen. Hat Jesu Reden so geduftet, so gewirkt, sie so berührt, dass sie diesen Befehl gar nicht ausführen konnten? Das beeindruckt mich. Und ich wünsche es jedem und jeder hier, dass ihr einfach anders leben könnt, weil ihr zu Jesus geht, euch von ihm füllen lasst, von seinen Worten berühren lasst und auch zulasst, dass er euch verändern kann. Im Kleinen wie im Großen. Ich habe im April eine Beerdigung gehalten von einem langjährigen Gemeindemitglied. Und ich wusste, sein Sohn ist da. Der sitzt unter den Menschen, er saß nicht bei der Familie. Und ich weiß, die zwei haben sich nicht versöhnt. Mich hat es sehr berührt. Ich wusste nicht mal, wie der Sohn aussieht. Er hat sich einfach nicht gezeigt. Er wollte so in der Masse bleiben und dann wieder gehen. Finde ich sehr schade. Aber es gibt auch andere Geschichten. Zum Beispiel die folgende von Kankilde. Eine Frau, die den schlimmen Völkermord in Ruanda miterlebt hat. Sie hat damals ihren Mann und 5 ihrer 7 Kinder verloren. Und sie berichtet: Am 9. April 1994 fiel ein Hutu-Trupp über mein Haus her. Diese Milizen führten den Völkermord in Ruanda an. Meine Familie wurde davon überrascht. Ich war mit 2 unserer Kindern unterwegs. Einer unserer jungen Nachbarn war mit in dem Trupp. Und dieser Emmanuel tötete meinen Mann und 5 unserer Kinder. Dann zerstörten sie unser Haus. Es war furchtbar. Ein Jahr später wurde Emmanuel tatsächlich festgenommen und sollte für 25 Jahre in Haft. Er kam dann vorzeitig frei. Bevor er heimkehrte, versuchte Emmanuel, zu meinem neu erbauten Haus zu kommen. Er wollte Abbitte leisten. Aber die anderen Dorfbewohner hatten mitbekommen, dass er kommen würde und veranstalteten einen Protest, sodass er nicht zu mir durchkommen konnte. Aber am nächsten Morgen stand er da, an meiner Tür und bat um Vergebung. Seit jenem Tag, sagte er zu mir, habe ich mich fortwährend geschämt. Und die Frau erzählt weiter: Wie er dastand und was er sagte, hat mein Herz berührt. Ich war bereit, ihm zu vergeben. So lange hatte ich Hass in mir rumgetragen, aber Gott hatte meinen Hass weggenommen. Ich war befreit worden. Denn wir Witwen hatten gemeinsam das Evangelium gelesen. Und diese Botschaft hat mich darauf vorbereitet, wirklich vergeben zu können. Und jetzt habe ich einen gemeinsamen Weg mit Emmanuel begonnen. Er ist heute derjenige, den ich um Hilfe bitte, wenn in meinem Haus etwas repariert werden muss. Er kommt jederzeit, wenn ich ihn darum bitte. Er kommt einfach. Und er weiß, dass es bei mir immer etwas zu essen für ihn gibt. Er ist jetzt wie ein Sohn für mich. Wenn Gott Vergebung bewirkt, dann kann wirklich Vergebung passieren und Versöhnung, dass man wieder zusammenfindet und dass Menschen zueinander finden in neuem Mut und neuer Hoffnung durch die gute Botschaft des Evangeliums. Paulus schreibt in seinem Vers, nicht ihr sollt ein Wohlgeruch sein. Er schreibt, wir sind ein Wohlgeruch. Da, wo wir leben, da duften wir für Jesus. Kann uns das wachrütteln oder auch ermutigen? Ich würde gerne dabei betonen, wir sind keine trüben Flaschen oder Flasche leer, sondern wir sind wertvolle Gefäße, die Gott füllen möchte. Für das Leben, für die Verbindung mit ihm, für andere Menschen, für das Miteinander, für Gemeinschaft und auch für Aufrichtigkeit. Nicht als Getriebene, weil wir müssen Regeln einhalten oder Vorgaben erfüllen, sondern weil Jesus uns füllt aus Dankbarkeit, weil er uns füllt, um das zu können. Der Knackpunkt ist die Verbindung zu Jesus. Und je tiefer und enger wir mit Christus verbunden sind, desto intensiver werden wir eben seinen Duft, seinen lebensspendenden Duft verbreiten. In Christus und bei Christus sein. Und daraus kann dann Tun folgen. Ein Handeln aus dieser Verbundenheit heraus. Nicht nur für uns als Einzelpersonen, sondern auch für eine ganze Gemeinde. Dass eine Gemeinde sieht, da wollen wir uns einsetzen, das wollen wir tun. Noch ein Beispiel aus Butscha in der Ukraine. Dort gibt es eine kleine freie Gemeinde. Als die bombardiert wurden, ist das Gemeindehaus stehen geblieben und die Häuser drum waren kaputt. Aus der Gemeinde sind 4 Erwachsene und 5 Kinder bei uns in der Gemeinde im Ende März gelandet letztes Jahres. Und sie halten Kontakt und so bekommen wir mit, was dort gemacht wird. Im Mai 22 haben die Vereinten Nationen den Pastor Alexei gebeten, ob die Gemeinde nicht als Lebensmittelverteilzentrum dienen könnte für die Menschen in der Umgebung. Und dann hat diese Gemeinde ihren Gottesdienstraum im Erdgeschoss völlig leer gemacht. Der Gottesdienst ist in den Keller umgezogen, da haben die auch einen großen Raum. Und dann haben sie Platz gemacht für die Lebensmittel. Sie haben Taschen gepackt, so in Familiengröße, und die Menschen eingeladen, sonntags zum Gottesdienst zu kommen. Man muss dazu sagen, die haben immer missionarische Einsätze in der Fußgängerzone gemacht, sehr viel, und nie ist jemand gekommen, die Jahre vorher. Und jetzt kamen die Menschen. Sie kamen zum Gottesdienst und haben danach ihre Lebensmitteltasche mitnehmen können. Darüber hinaus haben die Mitglieder der Gemeinde Hilfe angeboten, ganz praktische Dinge, ihr Herz einfach geöffnet für die Anliegen der Menschen und sich Zeit genommen für Gespräche. Inzwischen kommen mehr Leute in den Gottesdienst. Vor dem Krieg waren so 20, 30 Leute im Gottesdienst, dann zeitweise 200, jetzt hat sich so eingependelt 80, 90 Personen im Gottesdienst, obwohl es keine Lebensmittelpakete mehr gibt. Es gab jetzt auch schon Taufanfragen, dass Menschen getauft werden wollten. Ich habe den Eindruck, die Gemeinschaft in dieser Gemeinde ist so wohltuend für die Menschen, die ja Schlimmes erlebt haben. Und die Gemeinde selber ist ja nicht ausgenommen, die sind ja mittendrin. Der Pastor Alexei durfte vor Weihnachten für 2 Wochen aus der Ukraine ausreisen. Wir haben dafür als Gemeinde unterschrieben, dass er wieder zurückkommt. So hat er eine Ausnahmegenehmigung bekommen und seine Leute in Esslingen besucht. Und es war wunderbar, einfach zu hören, was er erzählt, wie sie Gemeinde machen in dieser schweren Zeit, in diesem Kriegsland. Aktuell gibt es Treffs mit Singen, guten Gesprächen, Tee, persönlichem Gebet. Neben dem Gemeindehaus stehen zwei Containerhäuser für Familien aus Mariupol, wo ja kein Mensch eigentlich mehr lebt, und werden mitversorgt mit Strom, Lebensmitteln, praktische Hilfe. Wer es benötigt, kann sein Handy aufladen im Gemeindehaus. Leute aus der Umgebung kommen und nutzen das. Es gibt einen Essens-auf-Rädern-Dienst, also vorgekochtes Essen, das weiter weg auch hingefahren wird in Gebiete, wo die Menschen sich selber nicht mehr gut versorgen können, weil alles kaputt ist oder weil der Strom nicht da ist. Wir haben ein Bild gesehen, ein wunderbar neuer Wohnblock, also sehr schön gebaut, und da sitzt eine Frau an einem Holzfeuer vor diesem Wohnblock und kocht, weil sie drinnen keinen Strom hat und es nicht nutzen kann. Völlig verrückt. Es gibt einen Besuchdienst, der Menschen besucht, die einsam sind und ihnen auch Lebensmittel bringt. Ich finde es sehr überwältigend, wie diese Gemeinde ihre Chance nutzt, das Evangelium greifbar zu machen. Eine Duftspur, eine wunderbare Duftspur. Wozu lassen wir uns bewegen? Lassen wir uns bewegen, Duftträger zu sein für Jesus? Wir sind ein Wohlgeruch Christi. Und Jesus befähigt uns dazu, seinen Duft weiterzutragen, als einzelne Personen oder auch als ganze Gemeinde. Lasst es uns leben. Amen.